Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im Lukas-Evangelium. Wir hören ein Gespräch zwischen einem Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer wird er genannt, der sich intensiv mit dem Glauben beschäftigt hat und der jetzt mit Jesus spricht. Und mitten in dem Gespräch erzählt Jesus dann eine Geschichte. Ich lese aus Lukas Kapitel 10. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Gesetzeslehrer antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Dank sei dir, Herr, für dein Wort des Lebens. Amen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist die Frage, mit der dieser Schriftgelehrte zu Jesus kommt. Das ist die Frage, die er Jesus stellt. Und ich finde, es ist eine richtig gute Frage. Er nutzt die eine Chance, die er mit Jesus hat, für eine richtig gute Frage. Ich würde sogar sagen, die beste Frage, die man Jesus stellen kann, sogar die beste Frage der Welt. Warum die beste Frage der Welt? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist zunächst eine Frage, wo es um mich geht. Was muss ich tun? Die Frage hat was mit mir persönlich zu tun. Es gibt ja ganz viele Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann, die super viel Spaß machen, über die man lange reden und nachdenken kann. Ich habe zum Beispiel mit meinem Sohn den ganzen Sommer über jeden Tag gefragt, wer kommt heute aufs Podium der Tour de France? Und wir haben da hin und her überlegt und das hat super viel Spaß gemacht. Aber heute habe ich schon manches wieder vergessen und das war jetzt nicht das Allerwichtigste. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Das ist eine Frage, die mich persönlich angeht und vor allem die Antwort, die kann mein Leben verändern. Ich weiß nicht, wie ihr diese Frage formulieren würdet, wenn ihr zu Jesus gehen würdet. Wahrscheinlich kann es gut sein, ein bisschen anders. Zum Beispiel, was kann ich tun, damit mein Leben gut wird? Damit ich einen guten Platz im Leben finde? Wie werde ich glücklich? Kann man überhaupt glücklich werden? Kann ich überhaupt glücklich werden? Der Schriftgelehrte fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Also er fragt nach dem ewigen Leben. Er hat gemerkt, es gibt viele wichtige Sachen im Leben. Es ist gut, wenn man irgendwie einen vernünftigen Schulabschluss bekommt, wenn man einen sinnvollen Beruf bekommt, Familie, Gesundheit, Frieden. Ganz viele wichtige Güter. Aber was mich wirklich interessiert, ist das ewige Leben. Was mich wirklich interessiert, ist das, ob irgendwas hiervon wirklich bleibt, ob nicht alles zerrinnt in diesem ewigen Universum, ob das bleibt. Wir gewinnen ja im Leben ständig an neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen. Gerade ihr in eurem Alter habt das ganze Leben vor euch. Alles ist super spannend. Das nächste Jahr bringt schon wieder was ganz Neues. Aber wir lassen auch immer wieder los. Wir müssen immer wieder hinter uns lassen. Die Lebensphasen kommen und gehen unwiederbringlich wieder vorbei. Ganz viel zerrinnt auch in unserem Leben. Was bleibt? Was ist wirklich wichtig? Was bleibt? Was kann sogar der Tod nicht zerstören? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Und bei der Frage merkt man in vielerlei Hinsicht, dass der schriftgelehrte Mann schon sich viele Gedanken gemacht hat und vieles verstanden hat. Er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten, also zu bekommen. Ich habe mir nicht selbst ausgesucht, dass ich lebe, und genauso wenig kann ich mir irgendwie das ewige Leben verleihen. Das ist ja was, was man heute im Silicon Valley überlegt. Können wir irgendwie uns auf eine digitale Festplatte spielen und wirklich dann einfach nicht mehr aufhören? Und ja, solche Überlegungen sind auf Sand gebaut. Das ewige Leben, das echte Leben, das können wir nur erhalten. Das können wir nur bekommen. Und der Schriftgelehrte denkt natürlich an den Schöpfer, an Gott, der ihm das Leben geschenkt hat, der sein Leben in der Hand hat und der deshalb auch ihm etwas geben kann, was bleibt, ewiges Leben. Und deshalb ist es die beste Frage der Welt, weil sie ihm persönlich angeht, weil die Antwort sein Leben verändern kann und weil sie nach dem Ewigen, nach dem, was bleibt, fragt und weil sie letztlich nach Gott fragt. Wir haben also diesen Mann mit der besten Frage der Welt. Und wenn er jetzt hier heute in unserer Welt, zum Beispiel in unserer Stadt, in die Fußgängerzone gehen würde und mal mit dieser Frage eine kleine Umfrage starten würden, können wir vielleicht auch mal mit unserem Konfikurs machen. Ja, was würden da die Leute antworten? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Die meisten wären wahrscheinlich überrascht. Ewiges Leben, das ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen. Und wahrscheinlich wäre bei vielen so die Antwort, okay, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Da musst du schon ein bisschen für dich selbst das rausfinden. Da gibt es viele Fragen, viele Menschen. Viel Glück, ich wünsche dir viel Glück. Jesus antwortet anders auf diese Frage. Vielleicht erinnert ihr euch, was ist die Reaktion von Jesus, als er diese Frage bekommt? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Jesus fragt zurück. Was sagt Gott dazu? Was liest du? Was steht geschrieben im Gesetz? Gesetz hört sich streng und kompliziert an. Wir haben es vorhin gehört. Es sind die Weisungen Gottes. Die 10 Gebote und dann noch viel drumherum. Das, was Gott Israel gegeben hat, damit sie gut leben können. Und Jesus fragt einfach zurück, was hat Gott denn uns gesagt? Wie sollen wir denn leben? Und jetzt ist der Schriftgelehrte wieder dran. Er hat sich schon viel Gedanken darüber gemacht und er kommt mit diesen 2 Sätzen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit allem, was du bist, mit allem, was dich ausmacht, deinem Verstand, deinem Gemüt, deinen Gefühlen, all deiner Kraft, erstens, und zweitens, und deinen Nächsten wie dich selbst. Diesen kleinen Satzzipfel, deinen Nächsten wie dich selbst, den haben wir vorhin schon gehört. Der kam da mittendrin mal ganz versteckt vor. Was der Schriftgelehrte gemacht hat, ist, er hat viel nachgedacht, er hat geschaut in der ganzen Bibel, was ist das wirklich Wichtige, und er hat diese beiden Sätze genommen. Er ist nicht der Einzige, der auf diese Idee kam. Auch von Jesus kommt irgendwann dieses Doppelgebot der Liebe, wie man das nennt. Aber er hat da wirklich was ganz Kluges gesagt. Ich stelle mir das so vor wie ein Mathematiker, der so eine Rechnung hat, viele, viele Seiten, alle möglichen Schritte und Gedanken, und am Schluss gelingt es ihm und er bringt das Ganze auf eine schöne, elegante, klare Formel. Und so macht es der Schriftgelehrte hier auch. Die ganze biblische Tradition, die vielen Traditionen, Regeln, Überlegungen und alles surrt zusammen zu diesen zwei Sätzen. Du sollst den Herrn lieben, du sollst Gott lieben, du sollst auf ihn bezogen sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, ja, richte dein Leben auf Gott aus, sei in einer Beziehung zu ihm, wie in einer persönlichen Beziehung, zu einem lebendigen, persönlichen Gegenüber. Da steht sogar lieben in diesem alten, archaischen Text. Gott lieben mit allem, was du bist, das ist schon, finde ich, überraschend, dass Gott so ist, dass er sich eine Beziehung mit uns wünscht. Eine liebevolle Beziehung, eine offene, ehrliche Beziehung, in der man miteinander verbunden ist. Und so dürfen wir mit Gott verbunden sein. Das ist die Antwort auf diese Frage, wie finde ich das Leben, das ewige Leben, in der Verbindung zu Gott? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit allem, was du bist. Und dann, aber du bist nicht nur so ein einzelnes Atom im Universum, du bist verbunden mit den anderen, richte dein Leben auf deinen Nächsten aus. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lass deinen Blick weit werden und schau mal um dich herum, wer hat gerade Mangel, wer hat Not, wen kann ich lieben mit der Liebe, mit der Gott mich liebt. Der Schriftgelehrte, der hört diese Antwort, oder er hört eigentlich die Bestätigung auf seine eigene Antwort. Er hat ja selbst schon so viel erkannt und er könnte jetzt der glücklichste Mann der Welt sein. Er hat die beste Frage der Welt. Er hat ein extrem gutes Gegenüber, dem er das stellen kann, nämlich Jesus. Er hat die Chance seines Lebens. Er hat noch selbst ganz kluge Gedanken und Jesus bestätigt das. Bestätigt das und sagt, du hast recht, du hast 100% recht. Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Tu das und du wirst leben. Aber es geht ja noch weiter. Der Schriftgelehrte ist nicht der glücklichste Mensch der Welt offensichtlich, sondern er will so ein bisschen weiter diskutieren. Es heißt hier sogar, er will sich selbst rechtfertigen, er will vielleicht Jesus so ein bisschen herausfordern. Das ist doch alles viel komplizierter. Und deshalb fragt er, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn das, bitteschön? Und für uns klingt diese Frage so ein bisschen babyhaft. Also so schwierig kann es jetzt nicht sein, auf den Nächsten zu kommen. Warum diese Frage? Das ist doch, wenn ich das in der Grundschule den Rallye-Kindern stelle, ich glaube, die kämen sehr schnell auf Ideen dazu. Warum fragt er das überhaupt? Es ist so, dass das tatsächlich gar keine so ganz dumme Frage ist. Denn es ist in den Gesprächen und Diskussionen damals und auch in der Bibel schon der Fall, dass man fragt, wem bin ich denn wirklich verantwortlich? Wer ist mein Nächster? Wir haben das gehört bei der Lesung, da geht es um den Nächsten und dann auch noch um den Fremdling. Der Nächste ist erstmal der Nachbar, der Freund, der mir ein bisschen ähnlich ist aus meinem Volk, aus Israel, dem ich verpflichtet bin. Deshalb kann man schon darüber nachdenken, wo sind denn wirklich die Verantwortlichkeiten? Und das ist keine unkluge Frage, da darf man wirklich drüber nachdenken und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu füllen, das auch realistisch zu füllen. Aber Jesus macht das an dieser Stelle gar nicht. Der geht jetzt gar nicht in die Diskussion, sondern was macht er? Er beginnt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erzählen. Ein echter Klassiker, den viele von euch kennen, diese Geschichte. Jesus erzählt einfach die Geschichte von diesem Mann, der unterwegs ist, von Jerusalem nach Jericho. 1000 Höhenmeter muss er da bewältigen, also er geht runter. Es geht teilweise durch die Wüste, es ist gefährlich und er fällt unter die Räuber. Er wird ausgeraubt und er wird richtig zusammengeschlagen. Er kann sich nicht mehr bewegen, liegt halb tot, halb lebendig da. Und dann ist es so, dass andere Leute an ihm vorbeikommen. Ein Levit, ein Priester, die unterwegs sind nach Jerusalem, um Gott anzubeten, Und die gehen vorbei. Die haben ihre Agenda, die wissen, das muss ich tun, da gehe ich hin und dann gehen sie einfach vorbei. Und dann kommt eben dieser Samaritaner, dieser Mann aus Samaria. Samaria ist eine Gegend in Israel und das ist eine Gruppe von Menschen, die leicht abgewichen sind von den religiösen Überzeugungen Israels, die da ein paar Varianten drin hatten in ihrem Glauben. Und deshalb wurden sie skeptisch beäugt, sehr skeptisch beäugt und waren nicht so beliebt. Und ausgerechnet dieser Mann bleibt stehen und wendet sich zu dem, der da auf dem Boden liegt und investiert dann seine Zeit, sein Geld, um dem zu helfen. Also er bringt ihn zu einer Herberge, er pflegt ihn selbst, versorgt seine Wunden, zahlt Silbergroschen und verspricht sogar zurückzukommen, um nochmal nach ihm zu schauen. Also er lässt seinen kompletten Tagesplan und alles, was er vorhatte, durcheinanderbringen von dem, der es nötig hat, der seine Hilfe braucht. Die Geschichte ist so klar und einfach. Es ist so klar und einfach. Und so auch die Frage dann, wer ist denn dem zum Nächsten geworden? Wer ist diesem verletzten Mann zum Nächsten geworden, fragt Jesus. Und der Schriftgelehrte sagt, ja, der eben stehen geblieben ist, der barmherzig gewesen ist. Und Jesus einfach nur ganz trocken, so geh hin und tu das Gleiche. Er macht es nicht kompliziert. Er diskutiert jetzt nicht lange, wer ist der Nächste, wie könnte das aussehen, so allgemein, sondern er wendet den Blick hin zu diesem Mann mit seiner Frage und er dreht das Ganze um und fragt, schau doch mal auf dich, wem kannst du der Nächste werden? Wem kannst du als Nächster begegnen? Wem kannst du helfen in seiner Not? Ganz konkret in deinem Umfeld, wer da liegt und du gehst vorüber, wer in deiner Klasse ist und ein Außenseiter ist, wer auf dem Schulhof ist und irgendeine Form von Hilfe braucht, an der Arbeit, überall gibt es Leute, die Not haben und die Mangel leiden, egal in welcher Form. Und das ist der Auftrag Jesu, geh du dahin, zu denen, die gerade bei dir um die Ecke sind. Geh hin, stell dich zu dem Nächsten, der dir begegnet in seiner Not, in ihrer Not. Und mit diesem Gespräch und mit dieser Geschichte lädt Jesus uns ein, das auch auszuprobieren, diese klare Antwort, die sich da herauskristallisiert hat in diesem Gespräch, Gott zu lieben, ihn als unseren Anker zu haben, mit dem wir verbunden sein dürfen, mit dem wir reden dürfen, ja, der unser Fundament ist, der uns trägt durch dieses Leben und darüber hinaus für immer und aus dieser Liebe heraus auf die anderen zu schauen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. So bekommt unser Leben eine klare und gute Richtung und so gehen wir auf das ewige Leben zu. So haben wir das ewige Leben. Das haben wir wirklich gehört. So haben wir das ewige Leben, das was wirklich bleibt. Jesus verspricht uns, tu das und du wirst leben. Lasst uns seinen Worten vertrauen und lasst es uns ausprobieren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.